Einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich Ihnen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Medizin-Talks auf der Bayernwelle. Ich bin Christoph Grabner, wir senden heute wieder aus dem Klinikum Traunstein. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema angeborene Herzfehler bei Kindern und Erwachsenen. Meine Gäste sind Dr. Ulrich Römer. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin an der Kinderkardiologie des Klinikums Traunstein und Dr. Ralf Brangenberg, leitender Oberarzt der Kinderkardiologie der Pädiatrie am Klinikum Traunstein. Eins kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, es wird eine interessante Sendung, die sich nicht nur für unmittelbar Betroffene rentieren könnte. Wir klären unter anderem die Fragen, warum zum Beispiel Profifußballer Gerald Asamoah trotz eines angeborenen Herzfehlers Leistungssport betreiben kann. Außerdem geht es um die Diagnose, die Behandlung und die Ursachen von angeborenen Herzfehlern sowie die Möglichkeiten, trotz einer solchen Erkrankung ein normales Leben führen zu können. Bei mir ist jetzt Dr. Ulrich Römer. Herr Dr. Römer, bevor wir klären, um was es sich bei einem angeborenen Herzfehler überhaupt handelt, wie oft kommt so etwas denn überhaupt vor, dass Babys mit angeborenen Herzfehlern geboren werden?
Also angeborene Herzfehler sind somit die häufigsten angeborenen Fehlbildungen, die es gibt. Und sie haben so eine Häufigkeit auf 1000 Neugeborenen, so 8 bis 10 Fälle von angeborenen Herzfehlern insgesamt.
Gibt es denn da auch Unterschiede bei Jungen und Mädchen, dass man sagt, meinetwegen bei Mädchen oder bei Jungen kommt das Ganze häufiger vor? Ist das statistisch irgendwie belegt?
Also es gibt sicher dazu Statistiken, aber so richtig, dass es einen wirklichen relevanten Effekt hat, das gibt es eigentlich nach meiner Kenntnis nicht. Also es gibt schon verschiedene Herzfehler, die bei dem einen Geschlecht häufiger sind als beim anderen, aber das spielt sich jetzt nicht in wirklich relevanten Zahlen ab.
Jetzt ist es ja so, man hört immer wieder, ein Kind ist mit einem Herzfehler zur Welt gekommen. Viele können sich unter einem Herzfehler aber relativ wenig vorstellen. Was ist denn ein Herzfehler oder wie definiert sich ein Herzfehler, sage ich jetzt mal?
Meine Herzfehler sind ganz unterschiedlich in ihrer Ausprägung. Ich habe gesagt, so 10 auf 1000 so circa haben einen angeborenen Herzfehler. Davon kann man sagen, eines dieser 10 Kinder hat einen sehr schweren Herzfehler. Der Herzfehler, der, wenn er nicht behandelt wird, auch lebensbedrohlich ist und eben rasch behandelt werden muss und rasch erkannt werden muss. Und 30%, also 3 von diesen 10 Kindern, haben einen Herzfehler, der schon signifikant ist, also bedeutsam ist in seiner Auswirkung und auch relativ rasch behandelt werden muss, aber jetzt nicht akut lebensbedrohlich ist. Und der Rest, die 60% sind eben Herzfehler, die eher milder ausgeprägt sind, die unter Umständen im frühen Kindesalter noch gar nicht irgendwie auffällig werden oder dann eben im späteren Lebensalter dann auffällig werden und dann behandelt werden müssen. Manche auch so milde, dass sie auch keiner Therapie bedürfen.
Was sind denn das für Erkrankungen, wenn man jetzt von einem sehr schweren Herzfehler spricht, wie Sie gesagt haben, der akut lebensbedrohlich ist, was kann man sich darunter vorstellen?
Also das sind Herzfehler, bei denen das Herz eben nicht vollständig ausgebildet ist, wo zum Beispiel nur eine Herzkammer vorhanden ist, die funktionsfähig ist und die andere nur rudimentär, also nur fast nicht vorhanden ist. Und bei diesen Herzfehlern, da müssen einfach diese Querverbindungen, die im Kreislauf vor der Geburt vorhanden sind, die müssen offen bleiben, weil wenn diese Verbindungen sich verschließen, es dann eben akut lebensbedrohlich wird. Und die müssen dann eben rasch erkannt werden, rasch behandelt werden und dass man eben den Kindern helfen kann.
Was wäre denn jetzt beispielsweise ein leichter Herzfehler?
Ein leichter Herzfehler ist ein einfaches Loch in Anführungszeichen in der Vorhofscheidewand. Da fließt einfach mehr Blut durch die rechte Herzkammer in die Lunge und die rechte Herzkammer muss mehr Blut pumpen und das kann lange asymptomatisch bleiben, sind nur leichte Zeichen vielleicht zu erkennen und eben dann, wenn man es erkannt hat, wird man was machen. Genau, und das ist so ein leichter Herzfehler.
Wie erkennt man solche Herzfehler? Passiert das nach der Geburt oder auch schon in der Schwangerschaft? Wie muss man sich das vorstellen?
Also in gewissen Risikokonstellationen wird auch vor der Geburt schon mit Ultraschall geschaut von eben erfahrenen Frauenärzten, die sich darauf auch spezialisiert haben, um Herzfehler auch vor der Geburt zu erkennen. Ein großer Teil der Herzfehler sind erkennbar, aber auch ein gewisser Prozentsatz der Herzfehler ist auch vor Geburt einfach, wird übersehen oder wird nicht erkannt aus ganz verschiedenen Gründen. Und wenn man diesen Herzfehler vor der Geburt schon weiß, dann kann man sich natürlich darauf einstellen, auch als betreuender Arzt, um dann eben festzulegen, wo soll das Kind zur Welt kommen. Muss es wirklich schon im ganz spezialisierten Zentrum sein oder ist es auch möglich in der Kinderklinik, einfach wo einfach kinderkardiologische Betreuung auch da ist, das Kind zur Welt kommen zu lassen?
Wobei ja eine werdende Mutter nicht von einem Kardiologen betreut wird, sondern von einem Gynäkologen, könnte ich mir jetzt vorstellen, oder? Aber Gynäkologen sind auch dazu ausgebildet, sowas zu erkennen, oder?
Sind prinzipiell dazu ausgebildet, das im Ultraschall zu erkennen, aber wenn tatsächlich was zu sehen ist, ein Herzfehler, dann werden auch immer, in aller Regel die Kinderkardiologen auch dazu geholt, um dann einfach so das Weitere zu besprechen, auch wie es weitergeht nach der Geburt, was man machen kann, wie das Ganze, was für Auswirkungen das hat, genau.
Generell, wenn man jetzt feststellt, das Kind im Mutterleib hat einen angeborenen Herzfehler, wie geht es dann weiter? Wie, ich kann mir vorstellen, da werden erstmal Gespräche mit den Eltern geführt und dann wird geschaut, wie kann man den Kindern am besten helfen, oder?
Ja, genau, man bespricht einfach, was auf das Kind dann zukommen wird, auch nach der Geburt, ob man jetzt sofort irgendwelche therapeutischen Maßnahmen ergreifen muss, ob es jetzt Medikamente sind oder dass man jetzt sofort in ein operatives Zentrum verlegen muss, das ist eher die Seltenheit. Es sind nur ganz wenige ausgewählte Herzfehler, bei denen das nötig ist.
Es kommt aber durchaus vor, dass man auch gleich nach der Geburt für den Säugling auch auf den Operationstisch geht, oder?
Also gleich nach der Geburt ist die extreme Ausnahme. So in den ersten Lebenstagen bis Lebenswochen kann es mal nötig sein. Bei schweren, komplexen Herzfehlern, bei einfacheren Herzfehlern, also wie ein Loch in der Kammerscheidewand oder auch andere mittelschwere Herzfehler, da hat man auch durchaus längere Zeit, so im ersten Lebenshalbjahr dann. Die Operation vorher, eben die ambulante Betreuung, dass man schaut, wie geht es dem Kind, was für Maßnahmen sind nötig, Medikamente oder Nicht-Medikamente und um den richtigen Operationszeitpunkt dann festzulegen. Man versucht natürlich auch, wenn es nicht unbedingt nötig ist, eine Operation nicht in der frühen neugeborenen Periode durchzuführen, weil Komplikationen natürlich da auch eher auftreten können, weil einfach der ganze Kreislauf sich noch nicht umgestellt hat auf die Situation außerhalb des Mutterleibs und da einfach eine empfindlichere Phase ist.
Wir haben uns ja vorhin schon unterhalten. Sie haben gesagt, in den vergangenen Jahren oder eigentlich in den vergangenen 60 Jahren hat sich einiges getan, was die Diagnose, aber auch die Behandlung von Herzfehlern angeht. Wie kann man das kurz beschreiben? Die letzten 60 Jahre, aufregende Jahre in diesem Bereich, oder?
Ja, da haben sich ganz revolutionäre Dinge geändert, also mit der Technik, einmal in der Diagnostik. Die Ultraschalldiagnostik ist inzwischen sehr fein, sodass man die allermeisten Herzfehler allein auch mit Ultraschalldiagnostik auch diagnostizieren kann, dass man zur Diagnose eines Herzfehlers eine invasive Untersuchung, also eine Herzkatheteruntersuchung braucht, ist sehr selten. Herzkatheteruntersuchung ist häufig nur noch dann erforderlich, wenn man auch eine Intervention gleichzeitig durchführt oder eben wenn man eben speziell die Kreislaufsituation direkt untersuchen muss. Aber um es anatomisch sozusagen zu beschreiben, da ist der Ultraschall inzwischen so ausgefeilt und ausgereift, dass man das gut kann. Und wenn Sie fragen nach den Behandlungsmöglichkeiten, hat sich natürlich auch in den letzten Jahrzehnten sehr viel getan durch einfach den Fortschritt der Technik in der Herzchirurgie. Auch in den 40er Jahren waren so die ersten Schritte der Kinderherzchirurgie. Da hat man das Blue Baby sozusagen, dieses Kind, das eben mit einer Blausucht, mit einer Zyanose auf die Welt gekommen ist, mit einem speziellen Herzfehler. Der Kinderherzchirurg war der Dr. Blaylock in Amerika, der eine Verbindung zwischen den Gefäßsystemen geschaffen hat und dem Kind dadurch helfen konnte. Und seitdem hat sich, damals waren so die Überlebensraten so bei den komplexeren Herzfehlern bei 20%. Und inzwischen hat sich durch den Fortschritt der Technik einfach das so gebessert, dass inzwischen so 80-95% der Patienten mit angeborenen Herzfehlern das Erwachsenenalter erreichen und damit auch gut erreichen und gut leben können.
Wir haben jetzt relativ viel darüber gesprochen, wie man einen angeborenen Herzfehler in der Schwangerschaft erkennt. Wie erkennt man das, wenn das Kind auf der Welt ist? Ist es am Verhalten zu erkennen oder auch an den Untersuchungen?
Also man sieht es, wenn es ein komplexer Herzfehler ist, der kritisch ist, sieht man es dem Kind an. Das Kind ist einfach in seinem Allgemeinzustand beeinträchtigt. Es atmet unter Umständen sehr schnell. Es atmet, man sieht die Atemanstrengungen. Man sieht, dass das Kind eine andere Hautfarbe hat als ein normales Neugeborenes. Unter Umständen ist es bläulich verfärbt. Man sagt dazu zyanotisch. Ja, das sind so Dinge, was man bei der Untersuchung erkennen kann, ist manchmal ein Herzgeräusch, das aber nicht immer vorhanden sein muss, also ein Nebengeräusch beim Abhören des Herzens. Ja, das sind so die wesentlichen Dinge, denke ich.
Ich kann mir vorstellen, es kommt durchaus auch mal vor, dass man im Kleinkindalter oder auch während der Schwangerschaft so einen Herzfehler nicht erkennt. Es geht ja dann, das Kind kommt dann meinetwegen irgendwann mal in die Schule und dann stellt man auf einmal einen Herzfehler fest. Kommt wahrscheinlich auch immer mal wieder vor, oder?
Es sind auch immer wieder mal Zufallsbefunde, gerade bei diesen einfachen Herzfehlern, wo nur ein Loch in der Vorhofscheidewand ist, dass man beim Abheuern doch ein leises Herzgeräusch hört, dass die Herztöne sich ein bisschen anders anhören, als man sonst gewohnt ist, dass die Kinder auch eben vermehrt Infekte haben, schlechter belastbar sind. Das sind so die Zeichen auch bei den leichteren Herzfehlern, die man dann eben durch solche leichten klinischen Zeichen erkennt. Wenn diese Herzfehler sehr lange bestehen, kann es dann schon auch zu Folgeerkrankungen kommen, die dann auch bedeutsam sind, dass Herzrhythmusstörungen entstehen, dass die Druckverhältnisse im Lungenkreislauf sich verändern und dadurch einfach auch die Belastbarkeit schlechter wird und man es dann daran dann erkennt, dass da was nicht in Ordnung ist.
Im Rahmen dieser Recherche zu dieser Sendung habe ich gelesen, in Europa leben momentan so rund 5 Millionen Menschen mit einem angeborenen Herzfehler und die Anzahl der Betroffenen steigt. Sie haben schon vorhin Zahlen genannt. Wie groß ist denn die Chance, dass ein Kind dann wirklich auch überlebt und das Erwachsenenalter erreicht?
Also es ist natürlich auch heute noch abhängig von der Komplexität des Herzfehlers, aber selbst bei den komplexen Herzfehlern ist es doch über 80% die Chance, so statistisch das Erwachsenenalter zu erreichen. Und bei den leichten Herzfehlern ist es über 95%.
Kommen wir mal ganz kurz weg von der eigentlichen Erkrankung. Es gibt ja auch den Verein Herzkind e.V., auch hier im Landkreis Traunstein. Die Frau Kapfer, glaube ich, ist da sehr engagiert. Wie wichtig sind denn solche Selbsthilfegruppen, solche Vereine, um das Thema auch in die Öffentlichkeit zu tragen? Sag ich jetzt mal, ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt das Thema, wo man sich am Stammtisch drüber unterhält.
Also für die Öffentlichkeit ist sicher wichtig, aber vor allem auch für die einzelnen betroffenen Patienten, dass man einfach auch sozusagen Gleichgesinnte treffen kann, die gleiche Probleme haben, ähnliche Schwierigkeiten vielleicht auch mit irgendwelchen Versorgungseinrichtungen, mit Ämtern und so. Da sind diese Selbsthilfevereinigungen wirklich sehr wichtig, gerade was die sozialmedizinischen Aspekte auch betrifft. Und eben auch Hilfen anzubieten, aber auch so rein praktische Lebenshilfe einfach auch zu geben den einzelnen betroffenen Patienten. Und gesellschaftlich sind sie natürlich auch wichtig, weil sie einfach die Problematik der angeborenen Herzfehler auch in die Gesellschaft hineintragen und dort auch bekannt machen.
Ich habe kürzlich auch gelesen, dass, weil Sie eben gesagt haben, viele bekommen oder viele haben die Chance, das Erwachsenenalter zu erreichen, 95% bei leichten Herzfehlern, das habe ich gelesen. Gerald Asamoah, der Profifußballer, bei dem ist ebenfalls ein Herzfehler festgestellt worden, heißt also im Klartext eigentlich auch, ein Herzfehler heißt nicht unbedingt Einschränkungen, oder?
Ja, es sind eigentlich die allerwenigsten Herzfehler, bei denen man sich in der körperlichen Belastbarkeit jetzt wirklich deutlich einschränken muss. Und gerade bei den einfachen Herzfehlern ist die Belastbarkeit häufig gar nicht beeinträchtigt. Bei den komplexeren Herzfehlern hängt es immer davon ab, was es genau ist, wie das Ergebnis auch von Operationen und Interventionen ist, ob Restbefunde vorhanden sind und wie man den Herzfehler korrigieren konnte, ob es jetzt eine totale Korrektur ist und alles ist fast so wie von der Natur geschneidert oder ist es ein Herzfehler mit einer einzelnen Herzkammer, wo man einfach Hilfsoperationen brauchte, um das eben mit dem fürs Leben richtig hinzubringen. Da ist es natürlich eher eine Einschränkung vorhanden.
Prinzipiell, weil Sie jetzt eben auch das Thema Operationen angesprochen haben, ist zwangsläufig immer eine Operation notwendig oder kann man das Ganze auch medikamentös machen?
Also angeborene Herz, Fehler, die eine Strukturauffälligkeit haben, die kann man nicht durch Medikamente natürlich wegbringen. Aber es gibt, abgesehen von der Operation, auch heutzutage die bei einigen Herzfehlern die Möglichkeit, mit einem Herzkatheter einen Fehler zu beheben. Also indem man einen Defekt, einen Vorhofdefekt, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, auch nicht mit der Operation verschließt, sondern mit einer Schirmchenverschlussmethode, die man über den Herzkatheter einbringt. Und das ist heutzutage auch eher die bevorzugte Methode bei solchen Herzfehlern.
Dankeschön, Dr. Ulrich Römer. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin an der Kinderkardiologie des Klinikums Traunstein. Rund 6000 Kinder werden jedes Jahr in Deutschland mit einem Herzfehler geboren. Angeborene Herzfehler, das heißt Fehlbildungen des Herzens oder der großen Gefäße, sind sehr verschieden. Das Spektrum reicht von einfachen Fehlern, die das Herz-Kreislauf-System wenig beeinträchtigen, bis zu sehr schweren Herzerkrankungen, die unbehandelt zum Tod führen. Durch die Fortschritte der Kinderkardiologie, Herzchirurgie und Anästhesie erreichen heute rund 95% der Patienten das Erwachsenenalter. In den meisten Fällen sind die Patienten jedoch lebenslang chronisch krank. Nach Operationen stellen sich häufig Folgeerkrankungen ein, die zu Einschränkungen der Lebensqualität, Leistungs- und Arbeitsfähigkeit führen und sogar lebensbedrohlich sein können. Die Anzahl der betroffenen Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, derzeit sind es ca. 300.000 in Deutschland, nimmt ständig zu. Und genau das ist das Thema heute im Medizintalk auf der Bayernwelle. Wir sprechen über angeborene Herzfehler bei Kindern und Erwachsenen. Meine Gäste sind Dr. Ulrich Römer. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin an der Kinderkardiologie des Klinikums Traunstein. Und Dr. Ralf Brangenberg, leitender Oberarzt der Kinderkardiologie der Pädiatrie am Klinikum Traunstein. Herr Dr. Brangenberg, wir haben in der vergangenen halben Stunde ja schon einiges erfahren über dieses Thema. Gibt es denn Ursachen für angeborene Herzfehler oder ist das, ich sage es jetzt einfach mal ganz salopp, einfach nur Pech?
Natürlich, Pech ist es immer. Bei den Ursachen ist es so, dass zum Teil die Genetik eine Rolle spielt, wo man auch immer mehr Auffälligkeiten entdeckt. Man nennt es so Mutationen an der genetischen Ausstattung, mit der wir so alle auf die Welt kommen. Es spielen aber auch Umweltfaktoren eine große Rolle. Diese Herzfehler entstehen schon sehr früh während der embryonalen Entwicklung im Mutterleib, so zwischen der 4. und der 8. Woche. Und das ist so ein Zeitpunkt, wenn hier Störeinflüsse reinkommen, ein Virusinfekt, Medikamente, die das Kind schädigen könnten und wenn auch gewisse genetische Risikofaktoren da sind, kann es dann mal zu einem Herzfehler kommen. Wir wissen aber oft im Einzelfall nicht, dass, so ist es in der Regel, dass wir nicht sagen können, an dem oder dem ist gelegen, das lag jetzt an der Erkältung, die sie gehabt haben in der 8. Schwangerschaftswoche. Das bleibt alles spekulativ, aber der Anteil der Kinder, wo wir genetisch etwas finden, der wird immer höher und liegt jetzt wahrscheinlich schon so bei über 50%.
Heißt also, entsprechend wichtig ist auch die Diagnostik während der Schwangerschaft, oder?
Jetzt nicht unbedingt so in diese Richtung, dass man sagt, Mensch, was könnte genetisch da sein? In der Schwangerschaft ist es ja so, dass man schaut mit dem Ultraschall, bei dem Frühultraschall, ist es eine Mehrlingsschwangerschaft, ist die Schwangerschaft intakt, wo sitzt sie? Und dann gibt es gerade im Verlauf der Schwangerschaft, so zwischen 19 und 22 Wochen, gibt es nochmal Spezialisten, die Kinder sehr genau anschauen können, auch die Physiognomie, wie schauen die Augen aus, die Hände. Und da kann es sein, dass Auffälligkeiten bestehen. Häufig ist es auch so, dass Kinder, die einen Herzfehler haben, auch noch an einem anderen Organ eine Fehlbildung haben, zum Beispiel im Bereich der Nieren. Sowas kann auch immer mein Grund sein, dass man, wenn man an der Niere was sieht, auch beim Herz gut hinschaut. Und dann gibt es eben Spezialisten, die das sehr gut können. Von den Frauenärzten, da erwartet man immer, dass sie diesen Vierkammerblick, also den Blick, wo man alle vier Kammern sieht, da sollten die schauen, ob eine Auffälligkeit ist. Aber leider ist dann nur so die Hälfte aller Herzfehler erkennbar. Aber wenn so ein gut ausgebildeter Pränatalschaller schaut und noch den Abgang der Gefäße, die Mündung der Gefäße mit dazu nimmt, dann wird die Trefferquote wesentlich höher. Aber de facto ist es bei uns so, dass nur 30 bis maximal 50% der Herzfehler wirklich bekannt sind vor der Geburt, also bei diesen Vorsorgen auffallen.
Wir haben vorhin schon erfahren, dass nicht zwangsläufig immer eine Operation oder die eigentlich eine große Operation notwendig ist. Der Kollege hat es ja gesagt, ein Herzkatheter. Vielleicht könnten Sie das noch ein bisschen näher erklären. Wie muss man sich das genau vorstellen?
Also ein Herzkatheter ist eine Untersuchung, wo man mit einem Katheter über Körpervenen oder Körperarterien zum Herzen vorstößt. Das macht man so, dass man die Leiste betäubt. Bei Kindern macht man das auch in der Regel so, dass sie dabei schlafen, dass sie nichts merken von der Untersuchung oder bei, wenn interventionelle Eingriffe durchgeführt werden. Das heißt, dass man Klappen springt, irgendwelche Scheidewände verschließt. Das wird dann in einer richtigen Narkose durchgeführt. Also die Kinder spüren jetzt bei dieser Untersuchung keine Schmerzen und es wird dann die Leiste punktiert, eine sogenannte Schleuse reingelegt, die etwas größer ist. Und durch diese Schleuse können dann verschiedene Katheter zum Herzen eingeführt werden.
Wenn Eltern erfahren, dass ihr Kind an einem Herzfehler leidet, wie kann man auch als Vater und Mutter sich darauf einstellen? Beziehungsweise gibt es da etwas, wo Sie sagen, da können auch die Eltern mithelfen, damit das Ganze, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, wieder gut wird?
Ja, ich denke, es ist immer so ein gemeinsamer Weg. Also wenn wir jetzt dazu gerufen werden und wir schallen ein Kind im Mutterleib, wo ein Herzfehler auffällt, dann sind die Eltern in aller Regel zunächst mal so schockiert, dass sie eigentlich Details, wie das operiert wird, gar nicht aufnehmen können. Wichtig ist, dass man dann den Eltern immer wieder Gespräche anbietet und man schaut es in aller Regel ja immer häufiger nochmal an, dass man schon mal einen Zugang bekommt für die Eltern. Und ich denke, wichtig ist, dass einfach jemand da ist, der sagt, das kann man reparieren, das ist nichts, wo ihr Kind dran versterben muss, was in der Regel der Fall ist. Und ich denke, es ist auch ganz gut, dass jemand da ist, der das Kind schon kennt, der die Familie kennt. Und was wir auch versuchen, auch bei schweren Herzfehlern, ist es manchmal so die Gefahr, wenn man den Herzfehler nicht richtig einschätzen kann, dass man dann sagt, ja, wenn das Kind auf der Welt ist, dann muss es sofort weg von der Mutter auf die Intensivstation. Und dadurch, dass die Herzfehler, auch die komplexen Herzfehler, zunächst ganz gut funktionieren, solange diese Querverbindungen, die im Mutterleib offen sind, noch offen sind. Die verschließen sich nicht die ersten Minuten nach der Geburt, sondern das dauert etwas, gefährlich wird es so nach ein paar Stunden. Und wir versuchen eigentlich bei der Geburt schon mit dabei zu sein und den Eltern auch zu ermöglichen, wenn es jetzt nicht ein Herzfehler ist, wo man wirklich sofort intervenieren muss, was eigentlich sehr, sehr selten der Fall ist, dass wir die Kinder so bei den Eltern lassen, wie bei gesunden Kindern auch, dass die Mütter die Möglichkeit haben, ein Bonding zu haben, dass sie einfach schon mal sofort den Kontakt bekommen. Schlimm ist, wenn man die Kinder wegnimmt, wenn es die Eltern nicht gesehen haben, wenn von Anfang an sozusagen so eine Krisenstimmung herrscht. Und das ist einfach ein Prozess, den man begleiten muss. Und das ist nicht mit einem Gespräch getan, sondern das ist so ein gemeinsamer Weg, den man gehen muss.
Sie haben es gesagt, es kommt sehr, sehr selten vor, dass man wirklich gleich nach der Geburt etwas unternehmen muss. Ich habe gelesen, bei Kleinkindern hat das Herz in etwa die Größe einer Walnuss. Ich kann mir vorstellen, eben wenn man da wirklich operieren muss, unabhängig davon, ob das jetzt eine Woche nach der Geburt ist oder 2 Monate nach der Geburt, kann ich mir vorstellen, ist so eine Operation sehr schwierig und auch nicht ungefährlich.
Also von der Größe des Herzens kann man sich so vorstellen, das Herz ist ungefähr so groß wie die Faust des Kindes. Und da ist natürlich ein Unterschied zwischen einem 6-Jährigen und einem Neugeborenen. Die Herzchirurgie ist aber so fortgeschritten in den letzten 10, 15 Jahren, dass es keinen so großen Unterschied mehr macht, ob man jetzt einen Herzfehler mit 6 Monaten korrigiert oder in der Neugeborenenperiode. Und es gibt viele Herzfehler, wo in den Zentren das Vorgehen mittlerweile unterschiedlich ist, dass manche sagen, ich warte noch was, bis 5, 6 Monate erreicht sind und andere sagen, nee, ich bringe es lieber gleich in Ordnung, weil dann kann das Herz besser mitwachsen. Und dazu gibt es auch Untersuchungen. Die Sterblichkeit ist nicht höher, wenn man früh operiert, was aber oft auffällt, ist, dass die Kinder länger beatmet werden muss, dass sie leichter Wasser einlagen, dass so der Intensivverlauf etwas schwerer ist, wenn man sehr früh operiert. Aber vom Technischen her, die Löcher zuzumachen, das technisch hinzubekommen, da ist die Herzchirurgie sehr weit. Also Überlegungen sind dann auch noch so die Intensivmedizin, wie kommt die Nierenfunktion in Gang, um das Risiko abzuschätzen. Das muss man dann für jeden Einzelfall festlegen, welches Vorgehen das risikoärmste ist für das Kind.
Wie würden Sie die Situation hier bei uns in der Region beschreiben, was die Versorgung angeht? Kann man die Versorgung hier als ausreichend oder als gut oder als sehr gut, wie auch immer, beschreiben?
Ich denke, dass wir hier eine sehr gute Versorgung haben, was so diese nicht-invasive Versorgung angeht. Insgesamt ist es ja so in Deutschland, dass man versucht hat, die herzchirurgischen Zentren, die Kinder operieren mit Herzfehlern, auf die Zentren zu beschränken, die wirklich auf eine große Anzahl kommen. Wichtig ist aber auch, dass man in der Peripherie, also sprich bei uns, diese Patienten weiter betreuen kann, dass man es auch rechtzeitig erkennt, dass man alle Möglichkeiten der nicht-invasiven Diagnostik hat. Und ich denke schon, dass wir in einer sehr glücklichen Situation sind durch den Verbund der Kliniken, dass wir in engem Kontakt stehen, schon vorgeburtlich, dass wir uns hier nochmal was anschauen können. Dadurch, dass wir keine isolierte Kinderklinik sind, die ganz alleine dasteht, ohne andere Fachrichtungen, haben wir hier sehr viele Möglichkeiten. Wir arbeiten mit den Gynäkologen zusammen. Wir haben die Kinderchirurgen bei Kindern, die noch andere Fehlbildungen haben. Wir haben ein sozialpädiatrisches Zentrum, was diese Kinder gut fördern kann. Wir haben Genetiker, die hier Sprechstunden machen. Also das ist eine multidisziplinäre Versorgung notwendig. Das heißt, man braucht viele Spezialisten und die muss man irgendwie zusammenführen können. Und ich denke, das ist in diesem Konzept, was wir haben, ganz gut gelungen, um auch den Eltern viele Fahrten zu jedem Spezialisten einzeln zu ersparen.
Heißt du also auch gerade diese Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen ist sehr wichtig, um natürlich den Eltern einerseits was zu ersparen oder in dieser schweren Zeit eh was zu ersparen, aber auch die Kinder optimal zu versorgen, oder?
Wichtig ist, dass die Eltern einen Ansprechpartner haben. Zu viele ist auch nichts. Jemand, der das in die Hand nimmt, der aber in der Lage ist, das dann auch zu koordinieren. Und das ist vor der Geburt meistens der Geburtshelfer, der die Familie schon gut kennt. Dann kommt ein Kinderkardiologe dazu und der muss es erstmal koordinieren. Und wenn man dann den Kontakt hat zu den Eltern, dann kann man als Kinderkardiologe auch wieder so ein bisschen der Weichensteller sein, zum Beispiel, dass man sagt, nach einer Operation braucht vielleicht das Kind eine besondere Förderung in diesem Bereich und kann das Ganze dann koordinieren. Und die Eltern haben einen Ansprechpartner, der das auch so ein bisschen mit übernehmen kann. Und da sind auch die Kinderärzte ganz wichtig, die man da mit ins Boot holen muss, mit denen man Kontakt aufnehmen muss. Aber das ist ganz wichtig, dass man das Kind im Gesamten sieht und nicht nur diesen Herzfehler, der jetzt operiert worden ist, sondern alle Sorgen, alle Nöten, die dranhängen, oft auch für die ganze Familie, bedeutet es sehr oft, diese Kinder müssen begleitet werden. Es gibt Gott sei Dank gerade in München in den großen Zentren die Möglichkeiten, dass die Eltern bei den Kindern übernachten können. Es gibt Stationen, so Mutter-Kind-Stationen, wo die Mütter mit dabei bleiben können. Aber es ist oft erforderlich, dass der Vater sich auch noch Urlaub nimmt. Und diese ganze Gesamtproblematik muss man einfach sehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um der Sache gerecht zu werden.
Jetzt haben wir sehr viel gehört über angeborene Herzfehler bei Kindern. Herzfehler können ja auch bei Erwachsenen auftreten. Haben wir da Zahlen, wie viele Erwachsene in Deutschland in etwa momentan von einem Herzfehler betroffen sind?
Es ist so, bei den angeborenen Herzfehlern, man geht davon aus, dass so eine 250.000 Menschen in Deutschland einen angeborenen Herzfehler hat und der überwiegende Anteil sind mittlerweile schon Erwachsene.
Ja, das ist woran liegt das?
Das liegt an den guten, an den guten operativen Ergebnissen, dass diese Patienten, die früher verstorben sind, im Neugeborenen- oder Säuglingsalter oder später, jetzt das Erwachsenenalter erreichen, aber auch noch weiter betreut werden müssen. Und das bedingt, dass wir immer mehr Patienten haben, die ins Erwachsenenalter kommen. Auch 5% unserer Patienten überschreitet jedes Jahr die 18 Jahre, muss aber auch weiter betreut werden.
Wie unterscheidet sich die Behandlung eines Kindes und eines Erwachsenen?
Im Prinzip, so wie wir den Herzfehler behandeln, ist kein Unterschied. Es ist nur so, dass beim Erwachsenen natürlich andere Probleme mit dazukommen. Wenn er 50 Jahre alt ist, dann kann er die Probleme bekommen, die ein Erwachsener sonst auch hat. Er kann einen Diabetes bekommen, er kann Verkalkungen an den Herzkranzgefäßen bekommen, er kann einen hohen Blutdruck bekommen. Und das ist so ein Gebiet, wo sich die Erwachsenenkardiologen sehr gut auskennen, wo sie sich nicht so auskennen. Das ist natürlich die Korrektur der Herzfehler, weil die ja sozusagen schon korrigiert sind, wenn sie diese Patienten bekommen und die Probleme, die damit verbunden sind. Und das macht es eben auch da notwendig, dass man sich zusammentut und dass auch eine Notwendigkeit war, irgendwo Spezialisten auszubilden, die kardiologische Kenntnisse haben, aber auch diese kinderkardiologischen und kinderchirurgischen Aspekte kennen.
Heißt also auch diese Zusammenarbeit zwischen Kinderkardiologie und Erwachsenenkardiologie in Anführungszeichen ist sehr wichtig, oder?
ja, die ist eigentlich unabdingbar, wenn man diese Patienten weiter betreuen will, wenn man nicht sagen, gut, jetzt bist 18 Jahre, ich bin Kinderarzt, jetzt kann dich keiner mehr anschauen, schau mal, wie es dir weitergeht. Und da haben wir eben hier ein Konzept entwickelt, dass wir sagen, das ist ein ganz wichtiges Patientengut. Die haben Vertrauen zu uns gefasst, die wollen wir auch weiter betreuen. Und da ist die Zusammenarbeit enorm wichtig, auch mit den Erwachsenenkardiologen. Und das denke ich, ist eines der großen Ziele, die man angehen muss in den nächsten Jahren.
Sie und der Herr Dr. Römer, Sie haben ja beide eine sogenannte EMA-Zusatzqualifikation, habe ich gelesen. Was muss man sich darunter vorstellen?
Ja, und man muss noch dazu sagen, ganz wichtig, der Dr. Fraunhofer, das ist ein Oberarzt unserer Kardiologen. Das ist ein ganz maßgeblicher Motor in dieser Arbeitsgruppe. Wir drei haben diese Zusatzqualifikation und das Ganze ist dadurch entstanden, dass wir schon seit einigen Jahren zusammenarbeiten, dass der Dr. Fraunhofer bei uns in der Sprechstunde mit dabei ist bei Jugendlichen, die so ins Erwachsenenalter gehen, dass manche Untersuchungen, die wir auch von ihm brauchen, zum Beispiel so Kernspintomografien vom Herzen, wo er sich sehr mit beschäftigt, wo wir ihn mit einbeziehen können. Und da ist über die letzten Jahre eine sehr intensive Zusammenarbeit entstanden und wir drei haben auch diese EMA-Zertifizierung und das ist auch einer unserer Tätigkeitsschwerpunkte.
Ein Punkt ist mir noch aufgefallen bei der Recherche zu dieser Sendung und zwar die Frage, wenn man als Frau an einem angeborenen Herzfehler leidet, kann man denn dann überhaupt schwanger werden? Ist ja doch eine große Belastung auch für den Körper.
Ja, das kann so sein. Es ist aber so, dass man natürlich auch hier wieder unterscheidet zwischen leichten Herzfehlern mit geringem Risiko, mittelschweren Herzfehlern und sehr schweren Herzfehlern. Und Gott sei Dank ist es so, dass jetzt nicht alle Frauen so einen sehr schweren Herzfehler haben, dass man sagt, Mensch, du darfst nicht schwanger werden. Und auch Frauen, die einen schweren Herzfehler haben, können unter Umständen eine Schwangerschaft gut austragen. Wichtig ist nur, wenn man vorhat, schwanger zu werden und einen Herzfehler hat, dass man sich da vorher nochmal untersuchen lässt. Und wir haben das Problem auch in der Vergangenheit gehabt, dass Jugendliche und Kinder von den Eltern immer sehr regelmäßig bei uns vorgestellt werden, bis sie 18 Jahre alt sind. Dann kommt die Pubertät und man sagt, Mensch, eigentlich will ich so sein wie die anderen. Und wir wissen das auch in Nachuntersuchungen, die wir in Großhadern gemacht haben, dass sehr viele Erwachsene oder erschreckend viele eigentlich gar nicht mehr zum Arzt gehen. Ja, die sind nicht mehr in Kontrolle, bis Probleme kommen. Und schlecht wäre es, wenn man sagt, Mensch, ich möchte schwanger werden. Ich weiß, dass ich als Kind mich immer vorgestellt habe, dass ich operiert worden bin. Jetzt werde ich mal schwanger und schaue, wie es geht. Besser wäre es, vorher nochmal nachschauen zu lassen. Oft kann man auch noch eine Sache korrigieren, wo man sagt, Mensch, es wäre eh notwendig, dass man diese Klappe ersetzt, dann macht man es besser vor der Schwangerschaft und um das ganze Risiko zu minimieren. Das ist besser, als wenn man wartet, bis man Probleme hat in der Schwangerschaft.
Stichwort Herztransplantation. In welchen Fällen ist so etwas notwendig? Wie oft kommt sowas vor?
Das kommt Gott sei Dank jetzt nicht so häufig vor. Ursache für eine oder Grund für eine Transplantation sind auch nicht nur Herzfehler, sondern auch oft entzündliche Herzerkrankungen, so Kardiomyopathien, dass das Herz nicht mehr gut pumpt nach einem Virusinfekt oder durch eine sonstige Ursache. Und leider ist es auch so, dass manchmal bei Herzfehlern, dass die Funktion so schlecht wird mit den Jahren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man die nächsten 1-2 Jahre überlebt, sehr gering ist. Und das kann man so über den Daumen abschätzen und dann muss man individuell entscheiden, unter welchem Vorgehen der Patient eine längere Lebenserwartung hat. Und dann kann es auch mal sein, dass eine Herztransplantation eine Möglichkeit ist. Eine Einschränkung ist hier natürlich die Wartezeit auf ein Spenderorgan, die im Moment sehr lang ist.
Dankeschön, Dr. Ralf Brangenberg. Er ist leitender Oberarzt der Kinderkardiologie der Pädiatrie am Klinikum Traunstein. Und auch Dankeschön natürlich Dr. Ulrich Römer, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin an der Kinderkardiologie des Klinikums Traunstein. Das Thema heute im Medizintalk auf der Bayernwelle: angeborene Herzfehler bei Kindern und Erwachsenen. Knapp jedes 100. Baby kommt in Deutschland mit einer Fehlbildung des Herzens oder der herznahen Gefäße zur Welt. Das sind pro Jahr rund 6.000 Kinder. Manche dieser Herzfehler werden schon im Mutterleib erkannt, andere erst nach der Geburt. Die gesundheitliche Beeinträchtigung durch einen angeborenen Herzfehler variiert je nach Form und Ausprägung. Die Heilungsaussichten sind vielfach gut. Angeborene Herzfehler sind die häufigsten angeborenen Anomalien überhaupt. Jungen sind etwas häufiger betroffen als Mädchen. Die Mehrzahl dieser angeborenen Anomalien sind auf Fehler im Erbgut zurückzuführen. Seltener wird das ungeborene Kind während der Schwangerschaft durch äußere Einflüsse wie Medikamente, Alkohol oder mütterliche Infektionen geschädigt. Vielfach wird auch von einer Kombination genetischer und äußerer Einflüsse ausgegangen. Ich hoffe, Sie hatten eine interessante Stunde hier auf der Bayernwelle. Das war der Medizintalk für diesen Monat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Servus, sagt Christoph Grabner.